Agnanati Mirandasya Agnanandala Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurube Namaha. Jai Gurudev, willkommen zum Satsang. Und ich habe hier die letzte Frage vom letzten Jahr. Also dann habe ich wenigstens mal 23. Es ist wie mit der Steuererklärung. Ne? Bist du froh, wenn du dann das Jahr aufgearbeitet hast. Ja, also, aber müsste wahre Hingabe nicht jedes Problem überwinden können? Woher weiß ich, dass mein Ego mich nicht täuscht? Bedeutet, in seiner Schwäche zu sein, nicht schon, dass man im Ego ist? Eigentlich ja drei Fragen, aber man hat da einen normalen, also es gibt da einen klaren Zusammenhang. Und sprechen wir mal über Ego und über Hingabe. Der erste Teil ist da am einfachsten zu beantworten. Kann echte Hingabe jedes Problem überwinden? Was meint ihr? Ja, natürlich. Es kann nicht nur jedes Problem überwinden, es kann es sogar lösen. Aber was ist dieses Wundermittel, welches dann doch so selten eingesetzt wird? Schnell reden wir über die Hingabe, aber wir meinen damit nicht die bedingungslose Hingabe, die echte Hingabe, sondern die konditionierte Hingabe, entsprechend unserem Konzept, unserem Verstandes, entsprechend unseres Egos. Wir werfen uns dann dem Guru zu Füßen, versprechen Loyalität und den Anweisungen zu folgen und im Nebensatz meinen wir dann, solange es uns in Kram passt. Und damit scheitern wir dann schon beim ersten Test. Gott und Guru wollen uns in die Liebe und ins Glück führen, in jenes, was wir angeblich suchen. Liebe und Glück sind nicht im Vergänglichen zu finden. Für Liebe und Glück müssen jede Konzepte überwunden werden, welchen uns in den Problemen und im Leid gefangen halten. Was ist nun, das uns in diesen Problemen und im Leid gefangen hält? Es sind unsere Vorstellungen darüber, wie die Dinge zu sein haben. Jetzt sind wir aber mehr an unseren Vorstellungen angehaftet, als in der Akzeptanz der Idee der Hingabe. Immer wieder kommt dann jemand zu mir, um mir von seinen Problemen zu erzählen. Und wenn ich dann sage, das Problem bildest du dir nur ein, und wenn du eine andere Sichtweise annimmst, dann ist das Problem schon wieder gelöst. Und dann bekomme ich die Antwort, du machst dir das zu leicht. Und dann ist meine Antwort, du machst dir das zu schwer. Und wir kommen nicht weiter. Warum? Weil derjenige an seinem Problem mehr anhängt, als das Problem mehr liebt, als eine Lösung. Und wenn ihr mal mit euren Problemen euch beschäftigt und so ein bisschen mal drüber meditiert, stellt ihr ganz schnell fest, na, eigentlich habe ich mich daran gewöhnt. Ich will es gar nicht wirklich loshaben. Das ist so, ich kann mich erinnern, bei meiner Chefin früher, die dann irgendwelche Aufgaben gestellt hat, dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe es so schnell wie möglich gelöst, damit ich es vom Tisch hatte und Zeit, mich um die wichtigen Sachen zu kümmern. Und dann kam sie zwei Tage später, hast du jetzt die Aufgabe eigentlich gelöst? Da sage ich, ja, klar, also schon vor 2,5 Tagen. Ne? Und dann hatte sie dann immer so gemeint, so, ja, aber doch nicht so. Also eigentlich wollte sie mich beschäftigen und nicht eine Lösung von den Sachen haben. Aber wir haben so eine Anhaftung an unserem Problem. Wir realisieren das oft nicht wirklich, der Verstand und das Ego realisiert es nicht. Warum? Weil er so ein, entweder das Opfer ist oder den Gewinn darin. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gesund wäre, dann müsste ich ja plötzlich was tun, was ich eigentlich gar nicht tun will. Und so läuft das irgendwie. Ja, sagt einer, ich bin so krank und dann sage ich, dann geh doch mal zum Arzt. Nein, ich brauche keinen Arzt, weil eigentlich bin ich gesund. Und dann sage ich, ja, dann ist ja alles gut, da brauchen wir ja gar nichts zu machen. Und dann, doch, ich bin aber wirklich so schwer krank und todsterbenskrank und dann dreht sich das einfach nur im Kreise. Am Ende läuft es auf die richtige Annahme hinaus, dass wenn ich die Logik des Leidenden folge, würde ich erkennen, dass er zu Recht leidet. Das stimmt natürlich. Aber umgekehrt natürlich auch. Wenn er meiner Logik folgen würde, müsste er nicht mehr leiden. Also ist es doch das Problem, dass man so viel mehr in der eigenen Logik angehaftet verliebt ist, als in jeder Lösung. Lieber mache ich es mir selbst schwer, als dass ich meine Sichtweise ändern würde. Es ist dann so eine Art Verrat an sich selbst, wenn man die eigene Meinung ändert. Man müsste das Ego und den Verstand überwinden. Und genau das hindert uns an der wahren Hingabe. Unsere Ideen, unser Urteil darüber, was richtig und was falsch ist. Und das Ego und der Verstand will das nicht hinterfragen. Und was sagt Guruji Paramahansa Vishwananda? Er sagt, ich kann mit Leuten, die ihren Verstand nicht überwinden können, nichts anfangen. Solange ich nur jammern will, was soll sich denn da ändern? Nichts wird sich ändern. Will ich zuhören, wenn jemand etwas sagt, oder will ich nur meine Wahrheit, mein Glaubensbekenntnis, meine Meinung verbreiten? Und dann nennen wir das Hingabe. Mit einem solchen Witz von Hingabe löst sich natürlich überhaupt kein Problem. Echte Hingabe muss über dem Ego und dem Verstand stehen. Dieses "Aber ich habe doch recht" kann sich mit Hingabe nicht vertragen. Hingabe ist die Aufgabe der eigenen Position, nicht eine Art Duldung oder der Aufgabe von der Position, sondern eine freudige Hingabe an den Geliebten. Wenn ich nur unter Zwang einer Anweisung folge, dann kann das doch keine Hingabe sein. In einer Liebesbeziehung übernehme ich die Auffassung des Geliebten. Und das ist die stärkste Macht in dieser Dimension. Wenn ich mich völlig dem Geliebten hingebe, dann werde ich zum Geliebten und der Geliebte wird zu mir. Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Geliebten und dem Liebenden. Wenn der Unterschied verwischt, unterscheidet sich die Wahrnehmung nicht mehr. Und es bleibt aber nicht nur bei der Wahrnehmung, sondern die Übernahme der Werte, der Ziele, der Konzepte führt zu der identischen Handlung. Und diese identische Handlung erschafft eine identische Realität und damit die identische Begrenzungen und die identischen Möglichkeiten. So könnte man eine absolute Hingabe auch an ein Hobby haben, eine Aufgabe oder an eine begrenzte Persönlichkeit stattfinden, zu deren dessen ich dann werde. Wahre Hingabe bezieht sich auf das Göttliche. Mit der wahren Hingabe an das Göttliche werde ich göttlich, allmächtig, allwissend und ohne jeden Zweifel. Jesus steht für eine solche Hingabe über den Tod hinaus. Die Welt, die sich nur aus uns heraus spiegelt, kann mit ihren Dramen und lächerlichen Auf und Abs keinen Eindruck mehr auf uns machen. Welches Problem sollte dann noch bestehen können? Welche Bedeutung könnte dann selbst scheinbar große Schicksalsschläge noch beinhalten? Die Hingabe an die göttliche Liebe und an das göttliche Glück lässt die einzige Realität erkennen, welche die Ekstase und der entzückende Bliss ist. Das Ego mit seinem Verbündeten, und das ist der Verstand, kann selbst diesen Zustand vorspielen. Das ist im esoterischen Bereich weit verbreitet. Da sieht jeder sich selbst als sein Guru. Ich kann doch selbst sehen, was das Richtige für mich ist, was am besten ist. Ich kann doch selber entscheiden. Autodidakten gibt es in jedem Bereich mit großem Erfolg. Und tatsächlich ist es ja auch möglich, Erleuchtung, Selbstrealisierung durch die eigene Anstrengung zu erreichen. Vor allem bei gutem Wetter. Aber was, wenn ich jemand begegne, der eine andere Auffassung hat? Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, verbring mal ein Wochenende mit deinen Eltern. Erst in der Kritik, in dem Umgang mit der Kritik, kann ich erkennen, ob und wie echt eine Erfahrung ist. Und das funktioniert immer nur in der eigenen Demut. Was macht der Guru, wenn ich ihm von meiner Erleuchtung erzähle? Er sagt, die ist nicht echt. Das Ego, und wenn ich dann in meinem Ego bin, wende ich mich ab. Der Verstand wird revolutionieren. Wenn ich demütig bin, werde ich es akzeptieren. Die Erleuchtung hätte nie erzählt, dass sie erleuchtet ist. Sie hätte einfach nur gedient. Und so vor 100 Jahren, ne, da kannte ich mal jemanden, also Chef, ein Freund, ne? Und der hat in einem Playboy so ein Selbsterkenntnisquiz gemacht. Also so, der, ich weiß nicht, wer von euch dieses Magazin kennt, das ist teilweise früher, zumindest so vor 100 Jahren, war es recht intellektuell auch. Und da ging es um die Frage, bist du ein wahrer Mann? Jede Menge Fragen, die man beantworten musste, und dann gab es Kategorien A, B, C, D und man hat Punkte gesammelt. Am Ende vom Heft ist dann die Auflösung. Und die Auflösung war nur ein Satz. Du bist kein richtiger Mann. Ein richtiger Mann macht kein solches Quiz. Ja. Also wenn mir die Frage kommt, woher weiß ich, dass mein Ego mich nicht täuscht, weiß ich, dass mich mein Ego täuscht. Die echte Erfahrung kommt aus dem Herzen und manifestiert sich ohne jeden Zweifel. Weil diese Erfahrung sich im Herzen manifestiert und das Herz ohne Zweifel ist. Das Ego täuscht mich immer. Wenn ich dem Ego Macht gebe, wird der Verstand übernehmen und ein Konzept erfinden. In der echten Erfahrung verliert das Ego jede Macht und es manifestiert sich eine natürliche Demut. Warum würde ich eine solche Erfahrung validieren wollen? Na, dies hat keine Bedeutung, wenn die Erfahrung echt und persönlich ist, dann hat sie mit nichts anderem etwas zu tun. Die echte Erfahrung manifestiert sich nicht nur in einer persönlichen Demut, sondern auch in dem äußeren selbstlosen Dienst. Die erlebte Hingabe an Gott ist auch immer die Hingabe von Gott an das Hingegebene selbst. Das ist eine Liebesbeziehung und die ist so mächtig, dass kein Platz mehr für etwas anderes übrig bleibt. Wenn ich liebe, gibt es nur noch den Geliebten. Jede Erfahrung, jeden Zusammenhang wird nur noch in Bezug auf den Geliebten gesehen. Jede Handlung kann nur noch in Bezug auf den Geliebten gesehen werden. Schauen wir uns mal um. Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich noch daran erinnern kann, wie er einst verliebt war. Vielleicht beim ersten Mal, als er das alles noch ernst genommen hat. Was außer dem Geliebten hatte dann noch eine Rolle gespielt? Absolut nichts. Wenn einer richtig verliebt ist, kannst du mit dem nichts mehr anfangen. Dann kennt er nur noch den Geliebten. Wenn ich in einen Menschen verliebt bin, werde ich zu dessen Diener. Das Selbst spielt keine Rolle mehr. Ich verliere mich im Dienst an den Geliebten. Wenn der Geliebte göttlich ist, will sich diese Liebe auch in meinem ausgedrückten Realität manifestieren. Dann habe ich mich in dieser Liebe verloren und jede Handlung kann nur noch selbstloser Dienst, Seva, an der Schöpfung sein. Keine andere Motivation kann mich berühren. Nichts anderes kann Sinn machen. Und im letzten Teil der Frage wird dann der Zusammenhang hergestellt. Bedeutet in seiner Schwäche zu sein, nicht schon, dass man im Ego ist? Ja, genau, das bedeutet es. Wenn ich in meinem Selbst nicht erkenne, identifiziere ich mich mit allem möglichen Schwachsinn. Das Ego und der Verstand wollen dies natürlich nicht wahrhaben. Was ist die Reaktion? Je schwächer ich bin, desto stärker muss ich erscheinen. Das Selbst ist endlos stark und mächtig. Nichts in dieser Dimension ist unmöglich. Mit der Liebesbeziehung zum Göttlichen hat es einen guten Draht zum Allmächtigen. Der Allmächtige freut sich, für seinen Geliebten jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Guruji hat mal gesagt, wenn mir jemand hingegeben ist, dann ist jeder Gedanke von diesem Devoti ein Gebet an mich. Ein Gebet, was gerne erfüllt wird. Aber wenn ich mir selbst nicht glauben kann, dann bin ich auf andere angewiesen. Ich glaube dann, wenn jemand anders mir glaubt, dass ich mächtig bin, dann kann ich mir auch selbst glauben. Aber das ist ein Fake. Das ist eine Fake-Macht. Und die kann auch einiges erreichen, ohne Frage. Aber sie ist immer darauf angewiesen, dass andere Menschen, andere Seelen in das gleiche Drama einsteigen. Eine solche Macht ist angewiesen darauf, was andere über einen glauben. Diese Macht wird immer von anderen gegeben und ist daher immer in Gefahr, dass sie von anderen auch wieder entzogen wird. Dann hat jeder nur diese dämonische Macht, welche ihm von anderen gegeben wird. Es ist ein mentales Drama, was da gespielt wird, und es hat mit wahrer Macht der Selbsterkenntnis nichts zu tun. Wahre Macht hat keinen Grund, sich zu zeigen. Was könnte wahre Macht gewinnen? Wahre Macht hat alles. Und nicht zuletzt die Zuneigung von Gott. Wie könnte da irgendwas fehlen? Was könnte es geben, was mich noch glücklicher macht? Das ist doch ein Witz, wenn sich jeder Gedanke schon manifestiert. Welchen Wert hat dann diese Dimension noch für mich? Außer in der göttlichen Liebe zu baden. Nicht wollen wollen. Ich hatte mal ein Erlebnis gehabt, was ich dafür mit in Verbindung bringe. Also eigentlich will ich ja nie irgendwas wollen. So, weil wenn man irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat, dass immer das nur die Konsequenzen, Probleme bereiten und hin und her. Also bemühe ich mich immer so zu akzeptieren und egal was ist, alles ist cool, alles ist gut. Und wie ich dann wusste, es geht irgendwann mit der Arbeit so zu Ende. Und dann, ich glaube, wir waren hier in der Nähe irgendwo mit dem Padma Nibbekshiras, erinnere ich mich noch, bei so einem Vortrag hier im Wald Solms oder sowas. Ja. Und da stand so ein cooler Wagen vor der Tür. Und ich denke mir so, ein ganz neuer Modell, was irgendwie da steht, ach, wenn ich jetzt irgendwann aufhöre zu arbeiten und so, dann möchte ich so ein Auto haben. Und ich merke so, wie so in meinem Herzen eine kleine Tür aufgeht und irgendwas rauskommt und im Universum verschwindet. Und ich denke mir so, oh, 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 eben ist hier irgendwas passiert. Meine Güte, was wird da nur sein? Und hat es dann schon so irgendwie fast vergessen und habe dann, wie es dann ernst wurde, und dann habe ich irgendwie hat meinen Firmenwagen nicht mehr, und dann musste ich irgendwie ein Auto dann irgendwie gucken, habe schon mal mit Guruji gesprochen, habe gesagt, ja, was ist denn so, werde ich weiterhin so durch Deutschland fahren, und dann ist er, ja, na klar, und dann habe ich gesagt, ja, und dann muss ich mir ja auch ein Auto irgendwie zulegen, hat er gesagt, ja, mach doch, was du willst. Dann habe ich gesagt, wenn er sagt, mach doch, was du willst, dann mache ich doch, was ich will, aber ich wollte dann eigentlich so, habe ich mir gedacht, so ein kleines, aber hat mir dann nicht gefallen, Probe gefahren, habe ich mir gedacht, ach komm, kennst du auch noch den Händler da von dem. Naja, und hab mal mit dem, und dann hatten die mir ein Angebot gemacht, was wirklich unschlagbar war. Und das war irgendwie so, obwohl ich es eigentlich nicht mehr wollte, aber dieses Massive, dann passiert da was. Es ist so, diese Macht, mit der sich etwas manifestiert, da kann nichts etwas dagegen tun. Selbst du selber kannst nichts mehr dagegen tun, wenn du sagst so, eigentlich ist die Zeit vorbei, eigentlich will ich es nicht mehr. Ego und der Verstand ist in einem dämonischen Kampf, vielleicht über viele Leben gefangen. In einem Drama von Macht und Machtlosigkeit spielt die Seele, so wie in einem Computerspiel, mal den Mächtigen und mal den Machtlosen. Ja, und dann alle möglichen Abstufungen dazwischen. Aber in diesem Spiel gibt es keine Lösung, da es nur ein gefeiertes Spiel ist. Aber dann komme ich doch nicht mal mehr zum Jammern. Wenn ich keine Lust mehr auf dieses Spiel habe, könnte ich doch eigentlich schon mal damit aufhören, den scheinbar Mächtigen zusammenzuarbeiten. Weil in diesem Spiel hat der andere immer nur die Macht, die ich ihm gebe. Der Kaiser steht schnell nackt da. Kein König, kein Diktator, kein Billionär hat eine Macht, wenn diese ihm nicht von den anderen gegeben wird. Wenn das die öffentliche Meinung zu der Idee kommt, dass das nicht mehr funktioniert, dann sind die Tage von so einem Machthaber gezählt. Dann kann der nichts mehr machen. Egal wie viel er in diesem lächerlichen Spiel an scheinbarer Macht hat. In dieser Dimension hat die öffentliche Meinung die größte Macht. Oder warum gibt es sowas wie Propaganda oder Meinungsverbrechen? Die Macht des Egos steht auf tönernen Füßen. Sie ist eine Schwäche und führt immer ins Leid. Die Macht des Selbst ist unbegrenzt und ist eine Manifestation der Liebe. Bin ich selbst im Drama im Spiel des Egos oder strebe ich nach Erkenntnis meines Selbst? Bin ich im Glück oder bin ich im Leid? Welche Wahl hatte ich getroffen? Jago Dave. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Bremse Bolo Satguru Deva Shri Swami Shwananda Mahaprabhu Ghi Bhakti Maga Ashram Shri Vittaldam Ghi Samasta Bhakta Mandali Ghi Jago Dave.